Ihr hört Frei von Grobstrick, den Heizungsjournal-Podcast mit Jörg Gamperling und Dietmar Bleck. In der Winothek Weinkorb treffen die beiden eine meinungsstarke Persönlichkeit. Und jetzt geht's los.
Ihr seid bei Frei von Grobstrick, Episode 43. Hallo da draußen, ein großes Hallo an Andreas Henninger.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Grüß dich, Andreas.
Hallo.
Ja, schön, dass du da bist und lass es mich sagen, das Intro hat gelogen. Wir sind nicht im Weinkorb, wir sind in der Lobby des Weinstadthotels in Beutelsbach.
Genau, der Place to be für den Dietmar, das wisst ihr, der Udo Lindenberg aus Beutelsbach. Aber wir haben hier schon jetzt öfters
Wer den Gag nicht verstanden hat, es gibt sogar eine ganze Podcast-Episode, die so heißt.
Ist April 24.
Meine Güte.
Ist schon eine Weile her.
Was merkst du dir?
Ja, wir gehen hart Richtung zweiten Geburtstag. Und Andreas, du bist am Rosenmontag hier bei uns. Also passt lieber auf, dass der Rosenmontag dich nicht erfasst. Auch wenn wir bei uns im Schwabenland natürlich weit weg sind von Fasching oder von
100.000 stehen in Trier heute auf der Straße. Und Trier ist ja noch nicht mal Hochburg.
Wie sieht es da in Bad Mergentheim aus? Bei dir zu Hause, wo dein Energiebüro sitzt, dein Energieberatungsbüro. Ist das eine Hochburg?
Absolut. Wir haben definitiv große Faschingsumzüge. Wird bei uns schon gelebt, das Thema.
Du auch?
Durch die Kinder. Die Kinder. Ja, okay, betreue dort die Kinder.
Du betreust die Kinder oder betreuen die Kinder dich? Ja, das ist aber die Frage, die ich mir auch manchmal freitags stelle, wie das so aussieht. Aber bist du dann auch so ein bisschen verkleidet und so?
Absolut, ja. Notgedrungen.
Hast du so drei Outfits, die dann jedes Jahr so kommen oder improvisierst du einfach?
Das wird improvisiert, jedes Jahr anders.
Cool. Also bei mir kommt immer allerbesten, wenn ich mir Haare aufsetze. Das ist immer der absolute Kracher. Einfach so eine schwarze Perücke, bin ich schon fertig.
Du bist ein anderer Mensch dann.
Bin so praktisch nicht zu erkennen. Genau. Ich bin absolut undercover.
Inkognito. Genau, also Andreas Henninger, das zur Vollständigkeit halber, Energiebüro Henninger, also gestandener Energieberater. Und das ist für uns ja hier bei unserem imaginären Wärmepumpen-Podcast auch was Neues. Kurioserweise, klar, Marco Meyer als Heizungsbauer ist bei uns öfter zu Gast. Die Industrie, die Werte SHK-Industrie, die Heizungsindustrie. Aber ein beratendes Gewerk am Tisch zu haben, am Podcast-Tisch gab es so.
Da mussten wir 2 Jahre drauf warten.
Genau.
Fast 2 Jahre.
Der eine Architekt hat es mal nicht geschafft. Das war auch so ein Thema mal. Gebäudetyp E wollte man da besprechen, aber war mal viel zu früh. Er kam dann auch nicht zum Termin. Ist nicht weiter schlimm, aber deswegen freue ich mich wirklich, einen Energieberater am Tisch zu haben. Und wir kennen uns auch nicht groß, was auch Novum ist für mich. Wir haben uns im November kurz gesehen. Da warst du bei uns im Verlag zu Gast. Wir hatten da einen Neudeutsch-Content-Day, Social Media und Video und so weiter, Fototermin. Da war der dankenswerterweise dabei. Auch dein Kollege, dein Alex Hufnuss, der hört übrigens zu, genauso wie heute meine Chefin, die Elke Oechsner. Auch
Grüße ans Publikum.
Das große Publikum hier im Hotel in der Lobby. Genau, es winkt, es grölt. Prosecco gibt es keinen, obwohl Rosenmontag. Nein. Deswegen haben wir uns kurz beschnuppert. Und ich habe damals schon gemerkt, das ist jetzt kein klassischer Energieberater, wie ich sie so aus meinem Berufsleben kenne. Also Energieberatergebäude ist ja eher so ein bisschen kleiner strukturiert, aber du hast ja ein ganz solides Unternehmen aufgebaut in den letzten 7 Jahren. Und da erzähl uns gerne mal ein bisschen was zu deiner Person etc.
Ganz genau, vielen Dank. Ja, das Unternehmen habe ich gegründet Ende 2018, Anfang 2019. Ich bin alleine gestartet mit dem Schwerpunkt Förderung für Industrie und Gewerbe. Da ging es in den Anfangszeiten um die Förderung von Absauganlagen, von CNC-Maschinen, von den verarbeitenden Maschinen im Gewerbe. Und so war der Start und seitdem hat sich das dynamisch entwickelt. Und heute sind wir ein Team mit 25 Leuten. Wir beschäftigen uns mit dem kompletten Thema Energieeffizienz und Fördermittel, sowohl für Industrie- und Gewerbeunternehmen, aber auch für private Haushalte, für Für die ganze Branche. Mhm.
Aber von Tag 1 bist du gleich in die Industrie. Also Industrie war gleich dein Thema vom ersten Tag an.
Tatsächlich ist es klassischerweise andersrum. Ne?
Ja, man normalerweise erwartet man es andersrum.
Genau, man beginnt normalerweise mit dem Einfamilienhaus und arbeitet sich Richtung Industrie hin. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe vorher schon in einem Unternehmen gearbeitet, in einem Beratungsunternehmen. Da ging es Schwerpunkt Industrie und von daher habe ich das gekannt und kannte auch nichts anderes und dann bin ich mit Industrie gestartet.
Okay. Das heißt, und das, guck mal, wir hauen uns hier die Fragen um die Ohren. War das da noch eine Nische? Ist das noch eine Nische? Weil die Menge, ne, wie gesagt, wir haben ja alle so ein Bild im Kopf. Ein bisschen Klischee wahrscheinlich aber auch, aber das sind natürlich die Leute, die jetzt Uschi und Erwin beraten. Warum zuckt da jetzt der Gamperling?
Naja, Uschi.
Ich hab das.
Uschi.
Ich hab das so.
Uschi und Hermann, das ist ja schon wieder tendenziell.
Gut, da müssen wir jetzt durch. Aber darum geht es ja gar nicht. Es geht da einfach darum, die Frage, wie viele hast du da so um dich rum? Oder als du angefangen hast, warst du da jemand, der das so relativ zeitig entdeckt hat, dieses Thema?
Ja, wie gesagt, ich kannte das Thema schon aus dem vorherigen Unternehmen. Und dann bin ich mit genau diesem Thema gestartet und hatte da schon in dem Bereich meine Partner, die mit mir gearbeitet haben. Und so hat sich das recht gut entwickelt und haben uns dann später tatsächlich erst auch Richtung Wohnbau entwickelt. Aber tatsächlich ist heute immer noch Schwerpunkt Industrie, Gewerbe, auch viele Maschinenförderungen. Und so.
Ja. Dein persönlicher Werdegang würde mich auch nochmal interessieren. Das ist gerade so ein bisschen anklingen lassen, schon bei einem Beratungsunternehmen gewesen. Was ist so dein beruflicher Background? Dein Maschinenbau oder?
Nein, ganz klassisch habe ich angefangen nach der Schule mit einer Ausbildung, Industrieelektroniker. Mhm. Habe ich damals abgeschlossen und habe dann aber erstmal mit Schule weitergemacht und habe dann studiert Energie- und Umweltsystemtechnik. Mhm. Und danach bin ich in die Industrie, war dann eine Weile im Photovoltaikbereich und bin dann aber irgendwann in die Beraterbranche gewechselt und habe dann dort in einem Beratungsunternehmen gearbeitet, ähnliches, was ich heute mache. Und genau, dann irgendwann den Absprung geschafft und gesagt, jetzt
machst du selbstständig.
Genau.
Mal kurz. Ja, aber erstmal Respekt, ja, dass du in 7 Jahren so eine Organisation aufgebaut hast. Das ist schon aller Ehren wert.
Kräftig. Das habe ich im Vorgespräch auch gesagt. Ne? Als Sohn eines Unternehmers, ähnliche Größe im Handwerk, das ist schon eine Hausnummer. Dietmar hat es auch gesagt im Vorgespräch. Das ist schon, da hast du Druck, da hast du Erwartungen, da hast du natürlich auch Verantwortung im weitesten Sinne. Und das hatte ich dazu gesagt, im Energieberater-Milieu, hört sich total bescheuert an, im Energieberater-Kontext sehe ich das aus meiner Sicht wenig. Also im Gebäude-Energieberater-Segment. Natürlich gibt es dann auch größere Consulting-Unternehmen im Energiebereich. Da geht es aber dann Richtung Stadtwerke und so, ne, dass ich dann ganz andere Unternehmen oder Energieversorger vielleicht berate oder im Kontext des digitalen Planbauens Betreibens, also BIM, gibt es natürlich auch Consultants und Berater, aber das ist ein ganz anderes Thema. Also da bin ich auch, war ich im November schon beim Kennenlernen ziemlich geflasht, dachte, jo, da ist Power dahinter, da ist eine Idee dahinter, eine Strategie und das interessiert mich natürlich brennend, ne? Welche Pläne stehen da noch in deinem Buch oder in deinem Strategiepapier? Und vor allem als Eingangsfrage gegebenenfalls Energieeffizienz, hast du jetzt schon ein, zweimal anklingen lassen. Was ist für dich Energieeffizienz? Weil das ist ja für mich als Journalist immer interessant. Wenig Frage, du kriegst unterschiedliche Antworten, unterschiedliche Schwerpunkte. Wenn du natürlich die Firma Sto fragst nach Effizienz, ja, die kleben dir halt irgendwelche Platten an die Wand. Na, was ist es für dich?
Das kann aber nur ein schöner Cliffhanger sein, Jörg. Weil wir wollen nämlich noch das Tuch. Das, ja, das fast, geheime
fast
Geschenk.
Vergessen
vor lauter. Du vergisst das geheime Geschenk nie.
Das stimmt.
Ja, also sollte irgendjemand in der Episode 43 einsteigen. Auf dem Tisch bei den Freiherren liegt immer ein geheimes Geschenk, was der Gast mitbringt, was etwas über ihn erzählt und was jetzt zu unserer großen Überraschung hier enthüllt wird. Und darum bitten wir dich jetzt einfach mal, lieber Andreas.
Ich darf das.
Zieh das Tuch weg.
So, los geht's.
Heidewitzka.
Was ist das?
Ich beschreibe, willst du es beschreiben? Du beschreibst es, komm. Wer es mitgebracht hat, beschreibt es auch. Sehen wir?
Ein klassischer Nikolaus, ein Schoko-Nikolaus.
Ja.
Warum liegt der jetzt da? Ist es kein Weihnachten?
Sicher nicht.
Nee. Das ist, ich weiß es, das ist Rosenmontagsverkleidung. Der geht gleich auf den Zug.
Genau, als Nikolausi.
Ja. Genau, Hintergrund ist einfach der, dass wir in der Rolle als Fördermittelberater zu Unternehmen fahren und die sehen uns tatsächlich als die Weihnachtsmänner. Ne? Die sagen, oh, die Weihnachtsmänner kommen.
Das hat dir echt schon einer gesagt.
Ja, absolut, absolut. Und dann warum Weihnachtsmänner? Ja, wenn ihr kommt, dann gibt es Geldgeschenke.
Ach, jetzt hör auf.
Oh. Und tatsächlich ist das der Hintergrund.
Das wäre eine Perspektive für einen Heizungsbauer, dass der auch Geld bringt. Das ist aus meiner Sicht richtig. Aber dass ihr Nikolaus seid,
einen dicken Sack voll Ideen oder was? Und Effizienzprojekten.
Voll Geld, ja.
Fördergelder, genau. Da habt ihr aber eine ziemliche Herausforderung, glaube ich, oder? Also es ist ja Segen und Fluch wahrscheinlich zugleich, weil der Druck steigt. Wenn der Kunde, wer auch immer das sein mag, wir werden es gleich erörtern, meint, dass ihr ihm sehr viel Geld mitbringt. Da wirst du uns mehr dazu erzählen müssen. Aber natürlich ist auch ein bisschen ein schwäbisches Geschenk. Ne? Also nicht, weil es überschaubar ist.
Weil wir noch nicht wissen, wie wir das teilen.
Ich habe erst mal auf das Mindesthaltbarkeitsdatum geguckt. Ne? Das können wir heute und morgen natürlich noch locker essen. Also danke.
Absolut.
Die Überraschung ist dir gelungen, definitiv.
Ja.
Zu Rosenmontag einen Schokoladen-Nikolaus zu präsentieren. Also Respekt.
Ja. Ich wünsche dir von Herzen, dass du den schon im November gekauft hast und dann die ganze Zeit nicht ran konntest, weil du schon so eine Idee hattest, du kommst noch zu uns und du brauchst den noch.
Absolut. Welches Jahr verrate ich aber nicht.
Geht klar.
Ja, also cool. Noch übrig geblieben, bringe ich mit.
Nee, das ist ja genau dem, wie ich widersprechen will. Der war natürlich schon im November, als er dich kennengelernt hat, war der schon gekauft.
Ich habe es
als... Und hart umkämpft, hat ihn gegen alle seine Kinder verteidigt, nur damit er heute auf dem Tisch steht.
Bei uns ist alles weg. Das war wirklich, also dieses Jahr Ratzekahl, wie es Ratzekahlfest bei Michel aus Lönneberger, wer es kennt, Weihnachtsthema. Ja, ich hatte schlechtes und altes Bier präsentiert an Weihnachten. Das ist mir besonders peinlich. Ich habe aber einfach nicht dran gedacht. Ich habe es in der Garage kühl gelagert und hole das dann raus am zweiten Weihnachtsfeiertag und gucke aufs Label und dachte mir, oh nein,
das müssen
voll
wir.
Voll peinlich.
Ja.
Und die Gäste waren natürlich keine Schwaben, das ist natürlich direkt ausgelegt als du alte, du Sparstrumpf, du Sparbrötchen, du Schotte. Und das war natürlich, jetzt habe ich natürlich mein Label, ne? Das ist natürlich, mir war es hochgradig peinlich, war auch nicht beabsichtigt. Aber einfach das Weizenbier in dem Fall, mehr wie lange lag es, im Oktober oder September gekauft und dann, ja. Aber das ist noch alles frisch. Und dann werden wir uns nachher natürlich genehmigen, Andreas. Aber es ist eine tolle Geschichte. Also da musst du wirklich mehr dazu erzählen. Der Cliffhanger hatten wir gerade mit dem Thema Effizienz. Da würde ich dich kurz darum bitten.
Ja, auf jeden Fall. Da steigen wir jetzt wieder ein.
Das Stichwort Effizienz für dich mal zu definieren, weil es mich einfach interessiert, mit welcher Note ihr das in eurem Energiebüro seht.
Genau, das ist natürlich einer der wichtigsten Aspekte, die Energieeffizienz zu verbessern. Nehmen wir das Beispiel von Industriegebäuden in Produktionshallen. Da sind oft Anlagen, die extreme Energiemengen verbrauchen. Dort gibt es unzählige Punkte zur Optimierung. Gerade wenn es um Thema Wärmerückgewinnung geht zum Beispiel. Es geht um industrielle Absauganlagen, die in Prozessen schadhafte Stäube absaugen und die gereinigte warme Luft nach draußen blasen ohne Wärmerückgewinnung. Das sieht man tatsächlich auch heute noch sehr häufig. Und dort unterstützen wir dann die Unternehmen bei der Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen. Zum einen entweder eine Nachrüstung von Wärmerückgewinnung oder eben komplett neue Absauganlagen mit Wärmerückgewinnung und bedarfsgerechter Regelung, um so den Energieeinsatz zu verringern bei gleicher Leistung.
Das heißt, ihr definiert es auf der elektrischen Seite, vor allem in der Industrie.
Genau, aber wenn es um Wärmerückgewinnung geht, auch die thermische, ne, wenn ich dort die Energieverluste durchs Ausblasen von warmer Luft vermeide, muss ich weniger nachheizen und wenn das fossil zum Beispiel gemacht
passiert,
wird, dann
spare ich mir Heizenergie. Wir haben im Heizungsjournal immer wieder auch so Effizienzthemen in der Industrie. Klar, Wärmerückgewinnung, das ist das Allerweltsthema, sage ich jetzt mal, das einfachste zum Verständnis. Aber auch so Spezialitäten hatten wir immer wieder schon gebracht in unserem Planer-Special. Druckluft ist immer ein Thema, ne? Also Kompressoren, auch in der Verbindung mit Kraft-Wärme-Kopplung. Also Kraft-Wärme und nicht die Kälte, sondern die Kraft-Wärme-Druckluft. Da gibt es ganz spezielle Anbieter. Man hört immer weniger davon, weil die Wärmepumpe einfach bestimmendes Thema ist, auch für die hochtemperaturigen Anwendungen oder in Kombination mit Wärmerückgewinnung, Abwärmenutzung, ne, die Veredelung mit der Wärmepumpe. Wie ist so das Feeling draußen bei deinen Industriekunden? Ist das, Stichwort Weihnachtsmann jetzt, ist das wirklich so, dass du als Weihnachtsmann wahrgenommen wirst? Also rennen dir die offenen Türen ein, weil sie alle an den Weihnachtsmann ran wollen und seine Adresse kennen wollen? Oder ist es natürlich auch ein Vertriebsthema, dass ihr für euch werben müsst und für eure Kompetenz?
Na, der Einstieg in Projekten bei uns ist meistens über den Weg der Förderung. Tatsächlich gibt's dann in Unternehmen Projekte, die umgesetzt werden sollen. Und wir bekommen eben dann den Hinweis über Partner, dass dort effiziente Anlagen eingesetzt werden sollen. Und wir werden dann dort vermittelt und unterstützen bei der Generierung von den passenden Fördermitteln. Und in dem Zuge, wenn man dann mit den Kunden im Gespräch ist, wird dann auch oft über andere Problematiken erzählt, ne? über andere Themen. Da ist vielleicht noch eine Photovoltaikanlage geplant, da ist vielleicht eine Lüftung noch geplant.
Klimakälte.
Genau, Klimakälte oder irgendwelche Sanierungsmaßnahmen. Wenn man mit den Kunden spricht, dann tut sich doch das ein oder andere Projekt noch auf. Und irgendwann ist mal der Punkt, wo man sagt, naja, vielleicht sollten wir weggehen von einzelnen Projekten und lasst uns mal ein vernünftiges Energiekonzept machen. Ja. Ne? Dann schauen wir uns einfach alles mal an. Da gibt es auch geförderte Beratung, Energieberatung, Nichtwohngebäude. Dort können wir dann unter einem geförderten Schirm eben die Gesamteffizienz von einem Unternehmen bewerten. Da gibt es dann zwei Pakete. Entweder es geht Richtung Gebäudehülle, Richtung Gebäude, oder es geht eher Richtung Anlagentechnik. Und dort erfassen wir dann komplette Industriegebäude und werten dann Effizienzmaßnahmen aus, wirtschaftlich bewertet. Mhm. Und dann gehen wir mit dem Kunden diese Konzepte durch und dann entstehen dort noch weitere Maßnahmen.
Maßnahmen im Sinne der Umsetzung. Das ist jetzt als Handwerker geprägter Typ, denke ich mir immer, ja, der Dietmar lacht da.
Er schmunzelt.
Da gibt es ja nichts zu lachen.
Nee,
also. Handwerk, weil du musst ja umsetzen. Ich meine, du kannst viel beraten, viel planen. Ich bin ja selber Ingenieur. Am Ende muss es im Anlagenbau umgesetzt werden. Wie ist da die Verzahnung bei euch? Habt ihr da, ich sage jetzt mal flapsig, Partner? Habt ihr da auch ein Netzwerk oder sprecht ihr Empfehlungen aus? Oder sagt ihr dann klassisch Berater, schreibt das aus, beziehungsweise gibt es an den TGA-Fachplaner gegebenenfalls weiter und dann macht der weitere Schritte. Wie läuft das?
Also in den allermeisten Fällen haben diese Unternehmen dann ihre Heizungsbau, ihre Handwerke an der Hand, mit denen sie standardmäßig zusammenarbeiten. Und das sollen die dann auch gerne weiter tun. Es gibt aber auch Fälle, da bitten die Unternehmen uns dabei zu unterstützen. Das heißt, wir machen dann auch so eine Art Ausschreibung. Wir definieren das Technikpaket und sprechen dann mit örtlichen Handwerkern über die Umsetzung und unterstützen bei der Angebotseinholung. Bis zur Umsetzung begleiten wir dann diese Projekte.
Ist das eine Frage der Größe der Unternehmen oder ist das einfach, wie das Unternehmen aufgestellt ist?
Ja,
wie tief du reingehst und wie weit du dann auch unterstützt.
Ja, also es liegt am Unternehmen selbst, ne? Je nachdem, wie die aufgestellt sind. Ist es jetzt eine Maßnahme, mit dem sie vertraut sind? Ist es die Heizung oder ist es tatsächlich eine spezielle Prozesstechnik, wo sie jetzt vielleicht keinen direkten Ansprechpartner haben? Ne? Das ist sehr, sehr individuell.
Mhm. Industrie, ich frage mich gerade so ein bisschen halblaut. Die Industrie ist natürlich auch immer stark daran interessiert, ne, sich bei neuen Zielgruppen zu positionieren. Ne? Der Energieberater, also in dem Sinne der Gebäudeenergieberater, ist natürlich auch eine riesen wichtige Zielgruppe. Wie unabhängig seid ihr da?
Wir sind so 100% unabhängig. Mhm. Ne? Wir sind da nicht gebunden an, ja, eben
an irgendeinen Hersteller.
Ja. Genau. Richtig.
Wenn ihr sagt, wir hatten es im Vorgespräch, da hatten wir über Klimakälte so ein bisschen schon überlegt und VHV-Systeme oder VHF-Systeme, also Kältesysteme, also individuelle Kältemittelmassen, Strom, vor allem für die Klimatisierung von verschiedenen Räumen und Nutzungszonen. Gibt es da so ein paar Marktführer? Die Namen sind bekannt. Geht ihr da selber bei der Industrie auf Schulung? Oder wenn jetzt PV war gerade ein Stichwort, wie bildet ihr euch da weiter? Selbst?
Naja, zum einen selbst, mit Selbstrecherche. Wir bleiben einfach am Ball mit guter Literatur.
Ja. Heizungsjournal als Beispiel.
Absolut. aber wir machen natürlich auch diverse Schulungen, um uns da am Ball zu bleiben. Ja.
Aber bei der Industrie dann? Oder?
Naja, allgemeine Schulung rund um das Thema.
Ne? Auch gibt ja verschiedene Verbände auch im Bereich der Energieberatungen. DEN, also DEN ist so ein Stichwort für mich. Seid ihr da auch aktiv oder wie läuft das?
Also beim GIH
sind
wir aktiv und dort nehmen wir auch bei Veranstaltungen teil und bei diversen Ausarbeitungen von Förderprogrammen können wir da auch noch unser Input liefern. Mhm.
Aber sehr, sehr spannend. Also das ist wirklich nicht alltäglich, dass ihr da die Industrie also beratet, also für mich nicht alltäglich. Ich kenne halt den Gebäudeenergieberater, der, ich sage jetzt mal flapsig, auch gern an der Fassade herumdoktort. Und ich halt immer wieder betone, als Heizungsoptimist und Fetischist, ich würde lieber in eine aktive Anlagentechnik investieren, die ich regeln kann, optimieren kann, natürlich auch einstellen muss, als auf eine, ich sage jetzt mal ganz plump, eine passive Gebäudehülle. Gebäudehülle ist wichtig. Das war dann Stichwort Gesamtkonzept, absolut, oder Sanierungsfahrplan und so, gibt es ja alle möglichen Stichworte. Aber ich finde es schön, dass ihr das Technische betont.
Ja. Und dass wir hier in einer ganz anderen Liga unterwegs
sind. Ist so. Ne?
Ja. Also alleine über die ganzen Techniken, die ihr ja auch beherrschen müsst und die ihr dann planen müsst, beraten müsst und auch die Komplexität. Darf ich das mal sagen? Integrale Planung.
Ja,
das ist ja dein Wort.
Nach zwei Jahren.
Ne?
Schön, dass du es gelernt hast.
Ja, ich habe nur 43 Ausgaben gebraucht hier. Ich denke, das ist jedem da draußen klar, aber dass ihr einfach da komplett woanders unterwegs seid. Mich würde interessieren, wie wichtig sind auch, du hast gesagt, wir informieren uns über alle möglichen Dinge, ihr müsst ja auch auf der technischen Höhe der Zeit sein. Wie wichtig sind Messen für euch? Nur weil wir dieses Jahr wieder so ein Messejahr haben.
Auf jeden Fall.
Ja, wo wir schon 3-4 Termine so im Kopf haben. Wie wichtig ist für dein Team, für euch Messebesuch, Informationen dann bei den Herstellern? Oder sagst du, das Bromborium da, das brauche ich für nichts. Ich gehe da lieber auf eine Schulung oder ich gehe da lieber, habe da lieber eine Spezialfrage und regel das mit einem Techniker.
Ja, absolut. Messen sind auch eine wichtige Quelle für uns. Zum einen natürlich, um uns informiert zu halten, neue Produkte, andere Hersteller. Da ist es schon wichtig, dass wir da am Ball bleiben. Aber auch aus einem eigenen Antrieb. Ich meine, dort knüpft man Kontakte, dort lernt man Menschen kennen, die vielleicht mal auch einen Energieberater brauchen. Ne? Auch aus Akquisegründen gehen wir auch auf Messen. Und dort haben wir tatsächlich auch jedes Jahr eine Messeplanung. Ja? Wir schauen uns Anfang des Jahres schon an, welche Messe gibt es denn, welche sind für uns interessant. Wir machen eine Messeplanung, wer geht wann zu welcher Messe. Ja, das ist schon ein wichtiges Thema für uns.
Wie sieht es aus, Innovation? War gerade Dietmar Stichwort, Komplexität, Batteriespeicher, fällt mir da gerade so ein. Na, also PV, klar, ich speichere die elektrische Energie als Ressource und als Exergie vor allem. Wie ist da ein Trend zu sehen, dass ihr da auch gefragt werdet, hey, ich liebäugle mit einer Bestands-PV-Anlage. Jeder kennt die Industriedächer, wie groß die sind, da wird megawattmäßig abgeliefert. Läuft da auch was?
Tatsächlich haben wir immer mal wieder Anfragen für große PV-Anlagen, auch mit Speicher. Tatsächlich haben wir seit kurzem vermehrt Anfragen aus der Landwirtschaft, weil es dort auch jetzt seit Ende letztes Jahr gibt es ein neues Förderprogramm für die Landwirtschaft vom FNR.
Ja.
Und dort werden auch solche Batteriespeicher gefördert. Und seitdem rufen viele Landwirte.
Das wollte ich gerade sagen. Weißt du, du erfährst irgendwo, es gibt dieses Förderprogramm, da weißt du, wer nächste Woche anruft.
Genau.
Das ist irgendwie schon spitze irgendwie.
E-Mobilität, ja, genau. E-Mobilität für Privathaushalte.
Ja, und schon
Wallboxen. Whatever. Ja.
Okay, also Landwirt.
Aber Landwirte sind, wir reden da so lapidar drüber, integrale Planung. Wir hatten da schon vor Jahren, kann ich mich entsinnen, diese Agri-PV, also PV-Module mit verschiedenen Aufständerungen in beispielsweise in Plantagen. Ja, werden Beeren angebaut und dann hast du da quasi ein bisschen Beschattung drüber, was mancher Beere nicht unbedingt schadet. Oder auf Feldern. Ich dachte auch, wow, fancy Thema. Genauso wie Kleinwind auch irgendwie so ein fancy Thema ist, was ich nicht immer ganz durchdringe. Da bin ich vielleicht zu sehr Heizungsmensch. Aber dass da Möglichkeiten ohne Ende bestehen,
und wir dürfen
was
ja,
zu optimieren, ist doch klar.
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, dass auch da dieser naive Blick auf die Landwirtschaft ja auch schon komplett veraltet ist. Wir haben ja heute hochmoderne Produktionsbetriebe mit mehreren tausend Hektar teilweise, die natürlich hochprofessionell arbeiten.
Energielandwirte, und Biogas,
auch Holz, das gehört auch alles dazu. Ja. Und die natürlich dann auch die Dachflächen oder die Gebäude haben. In einem Maßstab, den wir uns nicht so vorstellen, wenn wir wieder an
Uschi und
ja, oder auch dann an den kleinen Landwirt um die Ecke, den es vielleicht noch vor 50 Jahren, nicht mal, den es vor 70 Jahren vielleicht noch gab.
Absolut, da ist auch zum Beispiel Elektrifizierung von Landmaschinen ist auch ein großes Thema. Mhm. Elektrisch betriebene
Traktoren,
Hoflader, Traktoren.
Auch ein großes Thema. Das war vor 3 oder 5 Jahren, hat noch jeder gesagt, das geht gar nicht. Also so hochenergetische Geräte wie so Traktoren,
Bagger,
Radlader und sowas, das geht gar nicht. Ja, Pusteblume. Wir sind jetzt schon da, dass es das schon überall gibt.
Genau, das ist eben der Faktor, dass die Landwirte riesige Dachflächen zur Verfügung haben und vor vielen Jahren die Dachflächen so vollgebaut haben, die fallen jetzt
EEG, ne?
Die fallen jetzt aus der EEG raus und jetzt versuchen die, den Strom selbst zu nutzen. Ja, und dann bietet es sich natürlich an, Fahrzeuge zu elektrifizieren, um den Eigenverbrauch
gegebenenfalls könnte man auch in Wärmenetzen denken. Ja, diese Bioenergiedorf-Ansätze finde ich mega, immer schon mega faszinierend. Klar, kommt darauf an, wo das jetzt sitzt der Landwirt ganz off-grid oder gibt es da eben die dörfliche Bebauung? Na, also auch da Überschuss heißt ja für mich elektrische Energie gerne auch in Wärme möglicherweise. Nicht nur in Mobilität oder in Stromspeicher, sondern in Wärme über eine Wärmepumpe. Also da tun sich ja viele, viele Facetten auf. Deswegen, so wie der Anlagenbauer, / Heizungsanlagenbauer, up-to-date bleiben muss mit einer hohen Innovationsrate und Komplexität, ist es ja für euch genauso. Deswegen meine Frage vorhin. Dietmar hat im Vorgespräch noch einen ganz spannenden Aspekt reingeworfen beim Thema Industrie und Gewerbekunden. Soll ich fragen?
Ja, spoiler oder? Doch einfach. Ja, komm.
Wegen dieser Resilienzthematik. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Es geht in die Richtung, wenn ich in mein Gebäude investiere, also in Effizienzthemen, werde ich ja automatisch resilienter gegen Energiepreisschocks etc. pp. Das war mein Beispiel vom Industriegebiet, wo plötzlich nach der Erdgaskrise oder kurz danach 22 Notstromaggregate standen, dieselbasiert, weil man sich absichern wollte. Wenn man investiert in seine Produktionsprozesse, in seine Wertschöpfung, das ist ja auch eine Frage der Sicherheit, der Standortsicherung. Inwiefern, das war Dietmars Frage eben, wird das gesehen und wird deshalb auch investiert bei den Industriekunden von dir?
Ich glaube, aus diesem Grund nicht so viel. Wir hatten tatsächlich bei dem Ausbruch vom Ukraine-Krieg, als die Gaspreise gestiegen sind, da hatten wir tatsächlich viele Unternehmen, die dann auf Wärmepumpe umgestiegen sind. Da haben wir viele, viele Konzepte erarbeitet, wie man Industrieunternehmen vom Gas und Öl wegbekommt und Richtung Wärmepumpe versorgen kann. Da war ein großer Peak. Danach ist das Thema aber schon ein Stück weit zurückgefahren. Und vielleicht eher aus anderen Aspekten, dass Firmen sich überlegen, CO2-neutraler zu werden. Entweder weil sie eben die Strategie haben, im Marketing, im Ansicht eben von einem Unternehmen, Oder eben auch, weil sie es müssen. Ne? Da gibt's auch Auflagen. Manche Unternehmen müssen ihre CO2-Kennwerte abgeben, müssen die auf die Produkte umrechnen. Mhm. Ein großes Thema, das immer größer wird. Und
also der Fußabdruck sozusagen.
Ganz genau.
Den CO2-Fußabdruck, der dann praktisch aufs Produkt abfärbt.
Genau. Und da
Reporting-pflichtig.
Ne? Yeah. Genau, da gibt es auch CSRD-Berichterstattung. Und dort wird eben dann geschaut, wie man das verbessern kann. Und auch in den Themen begleiten wir die Unternehmen.
Corporate Sustainability, irgendwas.
Genau.
Das ist also alles halt europäisch geprägt. Yeah. Themen, die wir übrigens auch im Klimajournal mit der Kollegin Bettina Gebauer in der Redaktion prägen. Ne? Die hat da auch immer diesen integralen Blick auf die Kälte- und Klimabranche. Weil es eben hier in der Industrie ein Thema ist, wie du gerade sagtest, wird geprüft, wird verpflichtend, beziehungsweise ist verpflichtend und auch auf die Produkte. Das ist das ganz große Brett, ne, der Ökoeffizienz und dieser kompletten Vollkostenrechnung auf CO2. Ne, was hast du wirklich für einen Fußabdruck, wenn du jetzt hier einen Schluck Wasser trinkst aus der Flasche? Was bedeutet das? Und da gibt es ja auch die tollsten Label, also weil ich jetzt gerade hier diese Sprudelflasche sehe, dieses Thema Solarfood und so Sachen. Ne? Da versuchen ja viele Firmen, Ritter Energie, Dietmar, ne? Wir hatten die Firma Paradigma hier schon zu Gast, Ritter Energie aus eigenem Antrieb, in dem Fall Atomschock. In Tschernobyl damals hat er versucht, ne, sein Unternehmen anders aufzustellen. Seine Ressourcen anders zu bekommen, also seine Haselnüsse in dem Fall. Ne? Das sind ganz große Gedanken.
Aber das ist für mich ein ganz spannender Übergang, weil du sagst, ja, die Leute rufen an, wenn es eine neue Förderung gibt. Die Leute rufen an, wenn es eine neue Verordnung und ein neues Gesetz gibt. Mich würde, und das meine ich wirklich nicht, wenn du in die, wie oft begegnest du Leuten, die wirklich diese Optimierung des Produktionsfaktors jenseits von Marketinggedanken und vielleicht auch jenseits von einer Förderung einfach als relevante Größe ihrer Unternehmensführung sehen. Die wollen einfach sich optimieren, die wollen einfach weniger verbrauchen. Und wenn du dann sagst, ja, aber das wird nicht gefördert, dann zucken die nicht, sondern sagen, ja, okay, erzähl weiter. Und sagen nicht gleich, ja, also die Förderung ist für mich die Grenze. Das, weil, ne, das wird mich mal, du kannst ganz offen Namen nennen.
Nein, gibt's nicht.
Spaß beiseite, aber wie erlebst du das? Ganz offene Frage. Wie erlebst du das, dieses freiwillige Förderung, Gesetz? Wo bewegst du dich da mit deinen Kollegen?
Ich würde mir wünschen, dass mehrere Unternehmen das aus eigenem Antrieb machen wollen. Ne? Wir sehen aber schon ein Umdenken. Mhm. Ne? So Stück für Stück kommen die Unternehmen immer mehr Richtung diesem Trend, dass man versucht, Energie einzusparen, energieeffizienter zu werden, CO2-Fußabdruck zu reduzieren, unabhängig von gesetzlichen Verpflichtungen oder einer reinen Wirtschaftlichkeit.
Die werden ja auch wertvoller. Also wenn du nur eine Blechhalle, also wir wollen jetzt keinen diskreditieren, wenn du eine Blechhalle irgendwo stehen hast oder du hast wirklich einen Produktionsbetrieb, der halt auch Abwärme nutzt oder sonst wie sich irgendwie dem Klimagedanken oder wem auch immer sich öffnet, dann hast du ja auch eine wertvollere Produktionsimmobilie und dein Unternehmen ist ja auch wertvoller. Es ist ja nicht nur, dass du, also es ist ja nicht nur der getriebene Zweck.
Das ist der grüne Weihnachtsmann.
Das ist jetzt eine Beleidigung, die ich nicht verstanden habe.
Weihnachtsmann?
Ja, den habe ich verstanden.
Geld und Schokolade.
Ach so, okay.
Und das ist jetzt noch mit dem grünen
Weil es Hauch. Gibt den auch in grün, dann ist es vegane Schokolade.
Ach komm, hör auf.
Im Ernst.
Vegane Schokolade. Machen wir weiter mit Effizienzthemen.
Deswegen war ich da falsch abgebogen.
Gut. Ist ein Thema, Dietmar. Aber wir haben auch schon diskutiert. Andreas hat auch gerade eine Schweigesekunde.
Hat Andreas das umfänglich beantwortet?
Gehabt,
ja, okay, aber das fand ich gut. Ja,
ja, ist wichtig. Ist auch ein Thema, weil wir ja auch sehen, da gibt es Umfragen dazu, auch unter Endverbrauchern, ne, wie wichtig ist Klimaschutz? Oder ist die Sicherheit, die gefühlte, wichtiger aktuell? Ein Thema, die Sicherheit also ganz friedenstechnisch, realpolitisch, oder ist es das eigene Portemonnaie? Und wenn ich jetzt seine Kundschaft richtig interpretiere, sind es natürlich Fertigungsleute, die stehen im internationalen Wettbewerb. Da ist vielleicht aktuell der grüne Weihnachtsmann nicht so gefragt als der schwarze Weihnachtsmann.
Ja, wobei die Investition in den Produktionsfaktor noch was anderes ist, als wenn ich mir was privat gönne. Das total, sind nochmal zwei und Geschichten auch, für mich.
Es ist auch vorausschauend. Auch meine Meinung kennst du. Da musst du auch proaktiv schauen und handeln. Da wirst du immer belohnt. Das ist diese First-Mover-Geschichte. Ja. Immer. Im Grunde immer.
Wenn ich das richtig verstanden habe, begegnen dir die, die verstanden haben, dass sie eigentlich belohnt werden, eher selten.
Ja, tatsächlich, ja.
Genau. Ist okay, dann. Gut, wir sitzen alle in Baden-Württemberg. Ja. Das ist doch mal ein Thema. Nee, aber es ist ja wirklich ernsthaft, eine Verschiebung zu sehen. Da muss man offen drüber reden. Es gibt die Energiepreisschocks und aktuell ist vielleicht auch wirtschaftlich ein Schock da. Das muss man alles immer reininterpretieren. Und die Idee ist aber schon, da denke ich gerade an Andreas Müller, Alois Müller, der uns vor einem Jahr, fast auf den Tag genau, sagte, ich schaue mir das ingenieurmäßig alles an. Ja? Und da geht mir natürlich das Herz auf. Der sagt, okay, ich schaue mal an, was meine Flotte hier an Dieselfahrzeugen kostet. Und dann schaue ich in die Zukunft und habe Reporting, Pflichten gegebenenfalls, will mit eigenem guten Beispiel vorangehen. Das nutzt er auch als Marketing logischerweise, wenn er mit seinen ID-Buses und die gelb sind umherfährt. Und dann wird es einfach durchgerechnet, sagt, dann wird es entschieden und basta, so ungefähr. Finde ich geil, finde ich, ist ein Statement, es hat Rückgrat und zeigt mir, dass Leute auch da eine Strategie definitiv haben, die jetzt nicht davon abhängt, sind Fördermittel groß, klein, mittel. Das ist natürlich unser Antrieb, Andreas auch zu sagen, über integrale Planung, auch im Heizungsjournal, geht den Weg der Effizienz. Klar, es ist Invest, real, es wird gefördert, es wird gut beraten, mit Profis auch hoffentlich im Anlagenbau umgesetzt. Aber es lohnt sich, den Weg einzuschlagen.
Definitiv, ja. Absolut. Ja. Ja.
Und das kannst du dann als Weihnachtsmann ja dann auch rechnen.
Absolut, das ist unser Job.
Ja? Und genau. Dann nächstes Jahr wiederkommen. Ne? Das ist ja das Tolle, wenn du so einen Einstieg genießt. Also Resilienz, ich glaube, das ist echt ein spannendes Thema. Dietmar, das ist eigentlich das Thema am Ende des Tages, wo es immer drum geht. Es war mal lange gerade bei der Industrie, bei allen möglichen Schikanen und komplexen Anlagen. Gehen wir mal einen Schritt runter wieder ins Gebäude.
Gerne.
Wo wir uns im Heizungsjournal auch bei Frei von Grobstrich häufiger bewegen. Klar, die Heizungswärmepumpe, die KWL, die Wohnraumlüftung, die Wärmerückgewinnung und so weiter und so weiter. Wie stark seid ihr da ausgeprägt und habt ihr da mehr vor? Baut ihr da Leute auf? Ist es eure Strategie gegebenenfalls, weil der Markt einfach ungleich größer ist? Oder ist er euch vielleicht auch zu hart umkämpft? Preis ist ja auch bei euch ein Thema, nicht nur beim Heizungsbauer, sondern auch im Energieberatersegment. Da gibt es auch die billigsten Angebote da draußen. Wie ist da gerade deine Einschätzung?
Ja, absolut. Ganz, ganz wichtige Dinge. Greifen einfach auf die Heizungsförderung zum Beispiel. Dort haben wir bisher immer ein Konzept gehabt, wo wir gesagt haben, wir bieten maximalen Service für die Heizungsbauer, aber auch für die Kunden und haben dort einfach ein Paket gehabt, das wir bei uns regional genutzt haben und vertrieben haben. Und da haben wir aber auch gesehen, ja, es gibt viele Anbieter, die ein Stück weit günstiger sind, weil die eben nicht so viel Service reinpacken. Ne? Die sind nicht erreichbar,
die sind nicht vor Ort,
die erklären nicht jedem diesen ganzen gesamten Prozess. Und aus dem Grund waren wir bisher mit dieser Dienstleistung auch eigentlich teurer als jetzt der Billig-Online-Anbieter, sage ich mal so. Ne? Die Herausforderung haben wir uns jetzt aber auch gestellt und gesagt, wir bieten jetzt auch eine standardisierte Abwicklung für diese Förderung an. Das heißt, wir sind Partner von den Heizungsbauern, die uns dann mit an Bord nehmen, wenn der Kunde sagt, ja, ich möchte gerne die Heizung haben und natürlich möchte der auch die Förderung in Anspruch nehmen, dann wickeln wir die Förderung gemeinsam mit Heizungsbauer, dem Kunden ab. Und da haben wir jetzt ein standardisiertes Verfahren entwickelt, über PDF-Formular und im Online-Verfahren, wo man dann einfach sehr, sehr zügig mit wenig Bürokratie diese Förderung abwickeln kann. Und da wollen wir eben die Heizungsbauer unterstützen, damit die entbunden werden von dieser bürokratischen Abwicklung.
Ja, das ist absolut richtig. Also Partner sehe ich genauso hundertprozentig. Der Heizungsbauer hat ein ganz anderes Business, ein ganz anderes Geschäft. Ganz andere Drücke vielleicht auch. Und er braucht da einen Partner, vor allem einen zuverlässigen Partner mit einer ähnlichen Qualität, mit der gleichen. Es gibt ja da draußen auch unterschiedliche Heizungsbaumethodiken, ne? Preis und so weiter oder überregionale Anbieter und es gibt den lokalen, ne, und der ist in der Regel froh, wenn er, du hast gerade gesagt, entbunden wird von der Bürokratie. Ja, und der Formulare ausfüllen, egal welche Formulare das sind, sind in Bürokratie. Das ist einfach nicht, ist es keine Floskel, es ist einfach so. Wenn man da auf Augenhöhe zusammenarbeitet, ist das wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und dann sind es vielleicht sogar zwei Weihnachtsmänner, die kommen auf die Baustelle oder aufs private Objekt. Seid ihr, das wollte ich die ganze Zeit schon fragen, bundesweit unterwegs oder in Anführungszeichen nur in Baden-Mergentheim, also im Ländle sozusagen, unterwegs?
Wir sind grundsätzlich bundesweit unterwegs und wickeln bundesweit auch die Projekte ab. Und gerade so wie jetzt zum Beispiel nochmal das Thema Heizungsförderung, dort haben wir mit unserer neuen Strategie, mit diesen Standardformularen können wir bundesweit auch die Heizungsbauer betreuen. Wir haben einen ganz einfachen Ablauf. Die schicken uns die Dokumente fertig rein und wir wickeln das für die Kunden ab und die Heizungsbauer. Wir müssen nicht vor Ort und somit haben wir ein ganz schmales Paket, das wir auch sehr preisgünstig anbieten können. Ja, und so haben wir, glaube ich, eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten und das bundesweit. Und manchmal ist es natürlich so, dass der Heizungsbauer dann sagt, na, könnt ihr nicht auch die Heizlastberechnung machen oder die Berechnung zum hydraulischen Abgleich?
Nimmst du die Frage schon aus dem Mund?
Schon geahnt, dass sie
ja, kommt. Hätte es gerne gefragt, aber mach ruhig.
Genau, und dann ist es schon so, dass wir sagen, ja, natürlich bieten wir alles an, können wir alles gerne abwickeln. Da ist dann irgendwann die Entfernung schon ein Thema. Ne? Wir machen das auch überall, aber irgendwann ist die Anfahrt dann auch so teuer, dass wir sagen, komm, mach doch einfach selbst.
Mach's doch, ja, genau.
Aber genau, so ist einfach das Thema. Manche haben einfach dann die Kapazitäten nicht oder die Ausrüstung nicht dafür.
Respekt, wer selber macht. Ne? So.
Genau, also wir plädieren auch dafür, dass die Heizungsbauer das selbst machen. Ich meine, die sind eh
vor Ort. Komm, du kannst das selber. Ja,
genau.
Die vertrauen dir, probier es mal. Ja.
Ich denke, die kriegen das hin. Die sind vor Ort, die sind beim Kunde, die könnten das eigentlich machen. Aber ich kann es auch verstehen, wenn es Situationen gibt, wo sie sagen, ich krieg's jetzt nicht hin, ich brauche jetzt jemanden, der mir das macht, dann übernehmen wir den Service und bieten das auch an, dass wir das übernehmen.
Wichtig ist die Botschaft, dass es einfach wichtig ist, ne, da mal sauber erstmal die Grundlagen zu legen. Wir werden dann nicht müde, das zu betonen als Fachzeitschrift, als Fachverlag, ne, wie der hydraulische Abgleich auch, die Nachweise etc. Aber nicht nur ein Nachweis auf dem Papier, sondern vielleicht auch tatsächlich an der Armatur. Ist auch immer Zweifahrstiefel, wie man vielleicht weiß. Nein, das sind so die Kalauer in der Branche. Soll ich einen Tusch geben? Nein, ich gebe keinen Tusch.
Nein, wir haben versprochen, dass wir keinen Jingle spielen.
Mach vielleicht später, am Schluss.
Okay.
Aber das ist so der Punkt. Dann lieber fragen, und da gibt es natürlich von der Industrie Millionen Unterstützung, viel Tools, Apps etc. pp. Aber es gibt natürlich auch Heizungsbauer, wie unser Marco Meyer. Den habe ich letztens über das Thema Heizlast wieder ein bisschen gefrotzelt. Er kann das auf 3 Nachkommastellen schätzen. Hat er gemeint. Watt genau, ne, und so. Ist natürlich so der Running Gag. Es muss berechnet werden, gerade wenn es in Richtung Elektrifizierung geht. In Richtung Wärmepumpe wäre das schon schön, dass die Maschine einfach die richtige Größe hat. Größe bedeutet da natürlich auch Kosten. Und das ist so das Mantra, was man da in sich trägt.
Genau, macht natürlich Sinn Richtung Energieeffizienz, aber ist natürlich auch verpflichtend. Ne? Also wenn man die Förderung in Anspruch nimmt, muss man das am Ende nachweisen.
Ja, klar.
Und ganz, ganz wichtiger Punkt.
Sicher. Also das ist deswegen nicht nur auf dem Papier, sondern in der realen Umsetzung. Wie blickst du, jetzt sind wir schon auch bei einem wichtigen Thema, bei einem weiteren wichtigen Punkt, wie blickst du persönlich mit deinem Team auf diese, ja, das Gerangel, sage ich jetzt mal, zum GEG, zum Gebäudeenergiegesetz? Standardfrage in unserem Podcast zugegeben, will ich dich trotzdem fragen, wenn wir schon einen Mann aus der Praxis
absolut
am Tisch haben.
Genau, ist natürlich aktuell große Blackbox. Das Gebäudeenergiegesetz wird abgeschafft und jetzt kommt das Gebäudemodernisierungsgesetz. Ja. Erstmal einen anderen Namen. Was sich inhaltlich natürlich ändert, wissen wir zum heutigen Datum noch nicht genau. Soll ja Technologie offener werden. Die 65% Erneuerbare wackeln so ein bisschen, da wird darüber diskutiert. Ich persönlich glaube, dass sich gar nicht so viel ändern wird. Es wird hier und da wahrscheinlich eine Öffnung geben für andere Technologien. Ich denke aber, dass die Förderung zum Beispiel, die hoffe ich doch, dass die weitergeführt wird in gleicher Höhe wie jetzt. Und sonst gibt es 2, 3 andere Randbedingungen und dann denke ich, dass es weitergeht. Das ist auch für die ganze Branche ganz, ganz wichtig, dass wir da weiterhin drauf bauen können. Haben wir schon gemerkt, dass das ein ganz, ganz wichtiger Baustein ist, grundsätzlich für die Klimaziele.
Ja. Unser Mantra hier ist ja immer, in das Thema muss Ruhe rein.
Ja.
Also nicht immer wieder neu diskutieren und nicht immer neu durchrühren, sondern einfach Ruhe reinbringen, weil die Entwicklung geht ja von alleine.
Die 65%-Regel, ne? Warum diskutieren? Ja. Dann sagt der Herr Schneider, Bundesumweltminister dies, ne? Also wir bleiben dran. Das war Dezember, Stand Dezember. Der andere sagt, wir schaffen es ab. Technologieoffen. Was heißt das? Wir interpretieren es erneuerbar, technologieoffen.
Ja, hoffe ich.
Andere sagen natürlich, ich brauche die Renaissance des Erdgases vielleicht sogar, wohl wissen, dass auch der Gaszweig sich transformieren kann und transformieren wird. Nur die Zyklen, die Dauer ist eine ganz andere. Ne? Das ist, dauert einfach auch dann viel zu lange, aber dass man einfach an Grundfesten 65% als Idee erneuerbare Wärme festhält, das ist, glaube ich, kein Schaden und gesamtheitlich denkt. Also deswegen, wir hatten ja in Folge 42, Dietmar und ich, das auch besprochen. Ich hatte es damals Gebäudegleichgültigkeitsgesetz genannt, ne, GGG, weil es gerade keinen interessiert. Und wir haben dann, wenn wir unsere Folge ausspielen, Andreas Rosenmontag, also Ende Februar, da soll das Ding ja stehen.
Da wissen wir mehr.
Ja. Glaubst du das? Mach mal eine Wette um einen Schoko-Nikolaus. Ich glaube es nicht. Also ich habe zum Dietmar, ich habe mich weit aus dem Fenster gelehnt in Folge 42 und gesagt, da bis zu dem Stichtag kommt nichts.
Nee, ich weiß auch nicht. Die wollen ja bis Ende Januar, die Grundpfeiler sollen bis dahin stehen und Richtig. Bis Ende Februar soll es verabschiedet sein. Ja. Ja, man darf gespannt sein. Ne? Ja. Möchte nicht wetten, aber danke.
Ja, keiner wettet mit mir.
Schoko-Nikolaus bleibt hier im Haus.
Meine Frau wettet auch nie mit mir. Schade. Warum nur?
Ja. Aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass wir Kontinuität brauchen bei den Förderprogrammen. Das sehen wir in vielen anderen Förderprogrammen, die oft sehr komplex sind. Oftmals gibt es neue Richtlinien, neue Anforderungen, die der Fördermittelgeber selbst noch nicht so ganz verinnerlicht hat. Ne? Und bis man dann im Fluss ist, bis jeder Bescheid weiß, jeder Hersteller, jeder Händler, jeder Handwerker, das braucht einfach seine Zeit, bis jeder weiß, wie was funktioniert. Das ist wirklich ein langer Prozess.
Und wenn der gestört wird, ne?
Ganz
also
genau.
Wenn praktisch dieser Lernprozess, der Zeit braucht, gestört wird, dann wird es halt chaotisch.
Genau. Und dann ist man an dem Punkt, wo man denkt, okay, ich glaube, jetzt hat es jeder durchdrungen, jetzt können wir richtig arbeiten damit, jetzt hat jeder verstanden und dann steht die nächste Novellierung schon in den Startlöchern und das ist dann immer schade, dass man dann so viel Änderungen, so viel Unruhe reinbringt, unnötigerweise, da wünscht man uns wirklich stabile Randbedingungen.
Ja, meine Befürchtung war ja noch schlimmer, dass praktisch im Lernprozess, ne, wenn es der Letzte noch gar nicht verstanden hat, dann schon wieder diskutiert wird, ob das ein oder andere noch geändert wird und dann wird es halt wirklich unübersichtlich.
So, das haben wir letztes Jahr als Fazit doch gebracht, das GEG stand aktuell, ist durchdrungen, verdaut von den allermeisten, auch unserer Zielgruppen. Und das ist schon mal ein Wert an sich.
Ja,
da draußen absolut. Wird gearbeitet.
Absolut.
Die Wärmepumpen werden verbaut, sage ich jetzt mal, oder Hybride. Klar, Industrie jammert von den Stückzahlen her, aber trotzdem draußen wird gearbeitet. Und sagt auch Marco Meyer, er spiegelt es ja immer wieder aus seiner Berufspraxis in einem klassischen SAK-Betrieb. Das ist das Wichtigste. Und die Betonung auf Modernisierung, Gebäudemodernisierung ist ja auch richtig. Die kann man ja nur unterstützen.
Absolut.
Aber ob das jetzt wirklich einen neuen Namen braucht, wichtig ist der Bestand, dass man den, das ist auch so ein klassischer Allgemeinplatz mittlerweile, dass man Bestand aktiviert, dass man da schaut, dass es effizienter wird, energetisch sich verbessert. Der Blick auf den Neubau hilft nur ganz, ganz bedingt. Bin ich auch nicht der Fan davon, da nochmal eine Spur rein zu und nochmal härter und nochmal mehr Effizienz und so weiter. Oder über Förderung des Neubaus finde ich auch schwierig. Das muss im Bestand rein. Und im Bestand auch intelligent verteilt werden. Die Fördermittel haben wir auch schon darüber diskutiert. Da sind wir, glaube ich, auch in bester Gesellschaft. Die Diskussion das kommt immer mehr. Das kommt immer mehr.
Absolut. Wir haben im Bestand viel mehr Potenzial für Energieeinsparung als die Diskussion zwischen 40 und 40.
55. Ja.
Genau. Da ist der Unterschied gar nicht so hoch. Mhm. Aber in Bestandsimmobilien dort ist wirklich sehr, sehr viel Potenzial.
Richtig. Ja. Und deswegen wünschen wir uns das als gemeinsames Ziel, dass das GMG oder GGG.
Dass das GMG nicht zum GGG wird, oder?
Genau, darum geht es eigentlich. Die Modernisierung, dass das der Kern, der Markenkern wird und, Andreas hat es gesagt, nicht überall dran gerüttelt wird und geschüttelt wird. Magst du noch zum guter Letzt einen raushauen? Oder?
Was der Jörg meint, ist, dass dieser Podcast sich im Landeanflug befindet. Und wir jetzt nochmal darauf hinweisen, dass der Gurt wieder anzulegen ist. Und
Getränke werden keine mehr ausgeschenkt.
Genau, Lehne aufrecht. Und was ist dir noch wichtig, an die Nation zu richten? Was ist noch einfach ein Statement, was dir auf dem Herzen liegt oder etwas, was du uns mitgeben willst? Außer warmen Worten hier zu diesem Ereignis.
Ja, wir hatten es schon angesprochen. Also was für uns immer das zentrale Thema ist, dass wir stabile Randbedingungen haben für die Förderung, damit wir langfristig damit arbeiten können, damit wir ein Teil sein können der Energiewende, dass wir unsere Ziele erreichen und damit wir da auch ein vernünftiges Werkzeug für haben.
Dass du nach wie vor der Schokoladen-Nikolaus bleibst.
Absolut.
Ja? Das wünschen wir ihm von Herzen, oder? Ja,
absolut. Super Thema. Ich liebe ihn schon jetzt.
Lass mich sagen, dass das Frei von Grobstrick Episode 43 war mit unserem wunderbaren Gast Andreas Jenninger vom Energiebüro Jenninger, Gründer und Inhaber. Danke, dass du uns einen Einblick gegeben hast in eure Arbeit, in diesen Bereich, den wir noch ein bisschen blank waren.
Ja.
Wo wir jetzt doch eine Ecke schlauer geworden sind. Also erstmal vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Idee und Realisation. Blackworks, Dietmar Black für den Heizungsjournal Verlag. Postproduktion, Stefan Winter für Media Winter. Grüße an den Stefan in Berlin.
Grüße.
Auf jeden Fall.
Was machen wir demnächst wieder? Klar, Messe.
Wir gehen jetzt auf den Umzug, ist Rosenmontag.
Ja. Ist logisch.
Wir Nein. Gehen
jetzt, ja, es reicht.
Es reicht.
Wir gehen jetzt auf einen Rosenmontagsumzug und dann gehen wir fleißig weiter nach Essen auf die Messe. Wir hören uns dann demnächst wieder Anfang März mit einer Messe, mit einem Messeausblick wahrscheinlich. Ne?
Ja, ein bisschen Statement. Also nochmal, danke, dass du hier warst. Danke für die gute Zeit.
Merci. Danke. Gute Heimfahrt nach Bad Mergentheim.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.